nachdem das jetzt mit Miriam aussortiert worden ist, diese Führungskrise ist Einhalt geboten worden und jetzt haben wir, Gott selbst hat die Situation geklärt, kommen wir jetzt dahin, dass der Herr redete mit Mose im Kapitel 13 und sagt, hey du, wir stehen jetzt hier kurz vorm gelobten Land, das, was ich versprochen hatte. Und was wir jetzt machen, ist, dass Männer ausgesendet werden in das Land Kanaan, um es zu erkunden, dass ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrem Väter je einen Mann, lauter Älteste. Da entsandte Mose aus der Wüste Paran, also südlich von dem gelobten Land, nach dem Wort des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten. Und dann hören wir oder lesen wir eine Aufstellung von 12 Männern, die ausgewählt werden. Und was wir hier hören sind, Gott sagt, wir sind jetzt kurz vorm Ziel und ich möchte gerne, dass ihr von jedem Stamm eine angesehene Persönlichkeit, eine Säule der Stammesführung nehmt und die sollen in das Land gehen, die sollen es mit eigenen Augen sehen, wie dieses Land ist. Sie sollen es erkunden. Über das Reden, was sie dann sehen, sollen es Mose berichten und natürlich auch dem Volk berichten. Und dann werden uns diese 12 genannt. Vom Stamm Juda ist es der Kaleb. Der ist uns bekannt. Und vom Stamm Ephraim ist es der Hoschea, der Sohn Nuns. Und wir hören dann etwas später, dass Mose diesen Hoschea einem anderen Namen gibt, Josua. Und Josua und Mose haben ein engeres Verhältnis. Das ist ein Jüngerschaftsverhältnis. Der Josua ist immer auch in der Gegenwart von Mose dabei, bekommt auch mit, wie Gott handelt, ist dem Mose sehr treu, aber ist aus einem völlig anderen Stamm. Mose ist ja aus dem Stamm Levi und er ist aus dem Stamm Ephraim und der Kaleb eben aus Juda. Und die anderen werden uns auch genannt und dann geht's los. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kana zu erkunden, Vers 17, sprach er zu ihnen, zieht hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge. Also sie sollen vom Süden her in das Land hineinkommen. Das Gebirge im Südland ist dann eben auch die Gegend davon, von Bethlehem und sollen von dort her das Land erkunden. Und dann heißt es, 40 Tage sollen sie gehen und dann sollen sie sich anschauen, ob da starkes Volk ist und wie die Städte sind und was sie in dem Land alles finden. Wie der Boden beschaffen ist, was für coole Früchte es dort gibt. Und dann heißt es, das war eben die Zeit um die ersten Weintrauben. Vers 21, sie gingen dann hin, machen das, erkunden das Land, kamen bis nach Hebron und in Hebron, da lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Anaks, Anakita, und kamen dann an den Bach Eschkol, Vers 23, und da finden sie eine Weintraube und schneiden die ab. Und was machen die? Die hängen sie auf eine Stange. So eine volle, große Weintraube, dass sie auf die Stange hängen. Und weil sie so schön voll und groß ist, wird sie auf die Stange gehangen, denn sie soll ja den Transport überstehen, dass man sie zu Hause vorstellen kann. Und dieses Bild von den beiden Kundschaftern, die eine Stange zwischen sich haben und eine Weintraube hertragen, ist bis heute für das Tourismusministerium in Israel das Symbol. Und wer sich das genauer anschauen möchte, nächstes Jahr haben wir die Chance dazu. Kleine Werbeeinschaltung. Könnt ihr mit uns kommen? Und nach 40 Tagen, Vers 25, als sie das Land erkundeten, kehrten sie um. Gingen hin und kamen zu Mose und Aaron, zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran, nach Kadesh, und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Tada! Das haben wir gefunden. Ist das nicht super? Tolles Land, Milch und Honig, alles gut. Und sie erzählten ihnen und sprach, wir sind ins Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, was darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen auch die Amalekiter im Südland, mit denen haben wir uns ja schon mal geprügelt. Da wissen wir ja, wie das geht. Aber da sind auch noch Hethiter und Jebusiter und Amoriter. Aber die wohnen auf dem Gebirge in Kana. Oh. Aber wohnen am Meer unten am Jordan auch noch Kana welche. Alles voller fremdes Volk. Und so viele. Kaleb aber beschwichtigte das Volk. das gegen Mose murrte. Auch verflixt schon wieder. Und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Die ganzen vielen Völker können wir überwältigen. Kein Problem. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprach, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Die wissen genau, wie die anderen über sie denken. Ne? Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in der Wüste stürben. Lieber hier sterben, lieber hier umkommen, als ins gelobte Land kommen. Warum führt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unseren Frauen und unsere Kinder ein Raub werden, ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten, kommen lieber zurück in die Sklaverei, da ging es uns besser. Gott hat nur dummes Zeug gemacht. Alles war Nonsens, was Gott gemacht hat, bis zu diesem Punkt. Wir wollen weg. Und Josua, der Sohn Nuns, also Mose und Aaron, fielen auf ihr Angesicht und vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor diesem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist der Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, los, steinigen wir sie! Was passiert hier? Das sind 12 gestandene Männer, Führungskräfte, Säulen des Volkes, die ausgesandt werden, dieses Ziel, Gottes Verheißung, das Land, was ihnen zur Verfügung gestellt wird, von Gott zu erkunden, mit den eigenen Augen zu sehen, damit sie zurückkommen können und was machen können? Werbung. Was? Aufbauen, Mut machen. Leute, wir haben es gesehen, es ist ein gutes Land. Da gibt es Früchte, fruchtbaren Boden, das ist ein tolles Land. Da kann man sogar Urlaub machen, sogar eine 15-tägige Studienreise hin. Kleine Werbeeinschaltung, nächstes Jahr. Das kann man machen. Das ist super toll da. Es lebt sich echt gut dort. Werbung machen. Ja, natürlich sind da Leute, die da wohnen und das ist auch gut, dass die da wohnen, denn die haben das Land fruchtbar gehalten, dass es nicht verwildert ist. Aber Gott hat gesagt, es ist unser Land. Er hat es Abraham schon versprochen. Was hat Abraham gesehen? Dein Volk wird, deine Nachkommen wird das Land gehabt. Es muss erstmal die Sünde voll werden, damit das Gericht kommen kann. Das war das zu Abraham. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass sie hineingehen sollen, das erobern sollen, das Land einnehmen sollen, Gottes Gericht an den Völkern, damit es ihr Land wird, weil Gott es ihnen versprochen hat. Und sie sollen Werbung dafür machen. Und was machen sie? Sie sollen die Vision teilen. Und was machen diese 12 gestandenen Männer, zumindest 10 davon? Die reden es schlecht. Ja, netter Boden, tolle Früchte, viele Schwierigkeiten. Ganz viele Schwierigkeiten. So viele Stämme, die da sind. Und da sagt Kaleb, jetzt entspannt euch mal. Also, hallo, was haben wir denn erfahren? Wir haben uns mit den Amalekitern schon mal rumgeschlagen und die haben den Kürzeren gezogen, weil wir gebetet haben. Also jetzt stellt euch nicht so an, kommt, das schaffen wir ja. Chillen noch nicht, nein. Entspannt euch. Gott hat es uns doch gezeigt. Wir machen. Und dann auf einmal die anderen 10 bringen ein böses Gerücht auf. Und das ist die eigentliche Katastrophe daran, dass sie Schwierigkeiten sehen, ist noch nicht mal das Problem, aber sie bringen auf einmal ein böses Gerücht auf, sie erzählen Nonsens, Lügen. Und was ist die Lüge? Du bist auf der richtigen Spur. Warum sind sie zu stark? Das ist die Begründung dann dafür, warum sie zu diesen Lügen kommen. Aber die eigentliche Lüge ist, das ganze Land ist voller riesiger Leute. Das ganze Land ist voll Riesen, vermitteln sie. Wie viele Riesen hatten sie gesehen?
Drei
hatten sie gesehen, an einem Ort. Vermitteln aber überall wie ein Riesen. Was ist jetzt das Problem von den Riesen? Na, das wäre ja ein Vorteil, das wäre nicht ein Problem. Ich meine, das ist auch eine Riesen sind träge. Das andere ist, das war ein Volk, was Sklaven waren. Und Sklaven waren nicht kampfausgebildet. Die wussten nicht, wie man, die waren das nicht trainiert zu kämpfen. Ja, mit den Amalekitern hatten sie sich mal rumgeprügelt. Aber richtig kämpfen. Und dann hätten sie sagen können, wow Gott, danke, dass du uns da lauter große Zielscheiben hingestellt hast. Die können wir nicht verfehlen. So kann man auch Riesen sehen. Große Zielscheiben. Gott, danke, dass du es uns so einfach machst, diese großen Kerle zu erledigen. Da können wir nicht vorbeischießen. Füchse, die machen husch, husch, husch und sind weg. Mäuse sieht man fast gar nicht. Aber Riesen, da weiß ich gleich, wo die stehen und ich kann gar nicht so daneben treffen. Eine Möglichkeit, Riesen zu sehen. Und sie sind träge, laufen auch nicht so schnell weg. Aber das eigentliche Problem ist, dass sie hier diese Riesen ansprechen und dort steht der Begriff Nephilim. Und was sind die Nephilim? Die Nephilim, das waren die Riesen der Urzeit. Die entstanden sind, als die Gottessöhne, also Geisteswesen, auf die Erde gekommen sind und sich mit Menschen, Frauen zusammengetan haben und Kinder gezeugt haben. Das finden wir in der Genesis. Das wird dann nachher gesagt, weil diese Riesen auf dieser Welt waren, weil diese Geisteswesen mit den Menschenfrauen zusammen Kinder gezeugt haben, die Mischwesen sind zwischen Geistwesen und Menschwesen und übernatürliche Kräfte hatten und übernatürlich groß waren, das war der Grund für die Sintflut. Da ist die Sintflut gekommen. Und sie verwenden ganz bewusst diesen Begriff Nephilim, um mit den Urängsten dieses Volkes zu spielen. Sie beschwören die Urängste des Volkes. Wir wissen doch aus den Erzählungen, was passiert ist mit diesen Riesen. Als die Riesen so viel da waren, hat Gott was gemacht? Er hat die Sintflutgeschichte und alles gerichtet und alles vernichtet. Und ein Land voller dieser Riesen, die Gott da doch damals vernichtet. Was wird er mit diesem Land tun? Und wie können wir denn gegen solche mächtigen Wesen angehen? Und sie spielen mit den Urängsten des Volkes. Dass dann die Stammesführer, die eigentlich Werbung machen sollten für das Land, die eigentlich sagen sollten, wie genial ist es, was Gott uns dort versprochen hat, auf einmal Urängste des Volkes heraufbeschwören. Nur weil sie, und jetzt kommt genau das, was ihr vorhin schon gesagt habt, durch ihre Augen die Probleme sehen, sich für klein erachten, Unglauben haben und sagen, wir schaffen das nicht. Sie schauen auf sich. Wir sind zu klein. Wir sind zu schwach. Wir können das nicht. Ja, Gott hat ja nie gesagt, dass sie das sollten. Er wusste ja immer, dass sie klein, schwach und Grenzen hatten. Die Aufgabe war ihnen zu groß. Auch die Aufgabe für Mose war zu groß. Und auch Aaron als Hohepriester hatte eine zu große Aufgabe. Gemeindeleiter, zu große Aufgabe. Mitarbeiter an Schloss Klaus, zu große Aufgabe. Wenn ich nur auf meine Kraft schauen würde, würde ich hier nicht stehen. Das geht gar nicht. Hauskreisleiter, zu große Aufgabe. Gott beruft uns in Aufgaben hinein, die uns zu groß sind. Wenn wir nur auf unsere Kräfte schauen, wenn wir nur auf unsere Grenzen schauen, wenn wir nur auf unsere Möglichkeiten schauen, das ist uns zu groß. Hallo, wir haben mit ewigen Dingen zu tun, wir haben mit heiligen Dingen zu tun. Das ist uns zu groß und zu heiß, das können wir nicht. Und Gott sagt, du, das wusste ich immer schon. Aber es ist mein Weg, den ich mir gewählt habe, mein Heil in diese Welt zu bringen, dass ich durch dich es tun werde. Und ich werde es durch dich schaffen, weil ich dich befähige, mit Weisheit, mit Kraft, mit Charismen. Ich befähige dich dafür. Und dann werden wir es schaffen und meine Versprechen werden in Erfüllung gehen, weil ich dafür Sorge trage durch dich. Und was hier rauskommt bei diesen 12 Männern, bei den 10 Männern aus der Stammesführung, ist, dass sie Unglauben haben, Gott nicht vertrauen. Sie haben es nicht gelernt, Gott zu vertrauen. Und jetzt meinen sie wieder, Gott meint es nicht gut mit uns und wir müssen unsere Überzeugungen durchsetzen. Sind in der Rebellion und schaffen das ganze Volk in Rebellion zu versetzen, dass sie sich der Verheißung verweigern. Die, die eigentlich Werbung machen sollten, die eigentlich hineinführen sollten und sagen sollten, Gott macht es gut mit uns, die sagen, Gott hat uns in eine große Falle gelockt. Gott meint es so böse mit uns. Weil sie Gott nicht vertrauen. Die einzigen beiden, Josua und Kaleb, sagen, wir schaffen das. Und es ist noch das Flehen und das Werben drum. Liebe Leute, lasst euch von den Zähnen nicht abspenstig machen. Mit Gott haben wir eine geniale Zukunft und schaffen das. Aber das Volk hört auf die Zähnen. Das Volk hört auf die Horrorstories. Das Volk hört auf die Angst und die Angst überwiegt auf einmal und dann wird der Angst mehr Vertrauen geschenkt, der Unmöglichkeit meines Seins mehr Vertrauen geschenkt als den Möglichkeiten Gottes. Und es ist die Vertrauensfrage, die hier falsch beantwortet wird. Das Vertrauen wird nicht in Gott gesetzt, sondern sie vertrauen nur auf die eigenen Möglichkeiten und das ist ihr Scheitern. Und die Konsequenz des Scheiterns ist, dass Gott dann sagt, wenn ihr mir nicht vertraut, dann kann ich mit euch nicht in dieses Land hineingehen. Dann schaffen wir das nicht. Wenn ihr mir dieses Vertrauen nicht schenkt, dann wird nichts draus. Und deswegen kehrt wieder um, zurück in die Wüste. Und für jeden Tag, wo die Kundschafter in diesem Land waren und erkundet haben, wird ein Jahr Wüste draus. Und deswegen ist das Volk 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Von Gott waren nur 2 Jahre geplant. Ja? Am 2. Monat des 2. Jahres sind sie aufgebrochen und stehen jetzt hier nach einer Reisezeit von ein paar Monaten vor dem gelobten Land oder ein paar Wochen. Es wären eigentlich nur 2 Jahre Wüste geplant gewesen und jetzt werden aber 40 draus. Als Konsequenz davon, dass 10 Führungspersönlichkeiten sich gegen Gott gestellt haben, ihm nicht vertraut haben. Das ganze Volk damit in Aufruhr gebracht haben. Und als das Volk später auch sagt, oh, wir haben Mist gebaut, sorry, ja, das stimmt ja, alles hast du recht, das passt ja alles gar nicht, sagt Gott, nee, vergesst es. Dieser Kairos, der ist verpasst. Und jetzt habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Und dann wollen sie trotzdem von alleine noch ins Land kommen und dann kriegen sie ordentlich eins auf die Mütze. Geht nicht. Ohne Gott kommst du nicht ins gelobte Land. Und wenn du Gottes Zeitplan massiv durch Unglauben in Frage stellst, dann könnte das die Konsequenz sein, dass aus 2 Jahren auf einmal 40 werden. Und die 10, da sagt Gott, die nehme ich jetzt gleich weg, als Strafe dafür, um klarzumachen, was die gemacht haben, war nicht in meinem Willen. Sie sollten Werbung machen, sie sollten Vision teilen, und sie haben mit den Ängsten des Volkes gespielt, um ihren Willen durchzusetzen. Wer von euch in der Führung ist, never ever mit den Ängsten der Menschen spielen. Über ihre Ängste sind die Menschen ganz schnell manipulierbar. Und wir erleben das weltweit momentan. Unsere politischen Führer spielen mit unseren Ängsten, um ihre Interessen durchzusetzen. Und das ist etwas, was in der Gemeinde keinen Einzug halten darf. Mut machen, Visionen vor Augen malen, auf das Glauben und Vertrauen Gottes setzen und dafür werben. Hirte sein, mutig, fröhlich vorangehen und mutig, fröhlich dem Volk Mut machen und Freude vermitteln. Gott ist gut. Nicht mit den Ängsten spielen. Es gibt noch eine Sache hier dran, an diesem Text. Vers 9. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Und das ist das erste Mal, dass dieses Wort Abfallen vorkommt in der Bibel. Und es wird Thema nochmal an einem anderen Punkt der Bibel. Im Neuen Testament. Im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief wird das nochmal zum Thema gemacht, weil der Hebräerbrief nimmt Bezug auf diese Ereignisse bei Kadesch und sagt, fallt nicht vom Glauben ab. Weil auch da Juden, die an Jesus gläubig geworden sind, unter Bedrängnis waren und auf einmal wieder zurück in das alte System wollten. Und dann hat der Hebräerbriefschreiber gesagt, liebe Leute, ihr könnt doch von dem Glauben an Jesus Christus nicht abfallen, in das alte System zurückgehen wollen. Was bedeutet Abfall? Abfall bedeutet vom Weg des Vertrauens abkommen. Und der Weg des Vertrauens führt mich ins gelobte Land. Und wenn ich von diesem Weg abkomme, was passiert dann? Dann ist Wüstenzeit angesagt. In der Wüste rumirren, in der Wüste rumeiern. Eine Wüstenexistenz führen. Ja? Es ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille war, dein Leben im gelobten Land, es dort zu leben. Aber wer vom Vertrauen abfällt, der hat eine Wüstenexistenz. Nicht lustig. Aber wohin müssen sie nicht zurück? Nach Ägypten. Die Konsequenz vom Weg des Glaubens abzukommen, vom Glauben abzufallen, ist eine Wüstenexistenz. Aber die Konsequenz ist nicht, dreimal unterstrichen, Rufzeichen, nicht, nein, aus, pfui, nein, wieder zurück nach Ägypten. Es geht nicht wieder zurück in die Sklaverei nach Ägypten. Und das ist ein ganz markanter Unterschied. Einmal im Bund kann man das Leben in den Wüstensand setzen. Ja, das geht. Und damit eine große Lüge über Gott leben. Denn Gott hat gesagt, ihr sollt im gelobten Land fruchtbares Land haben und dort leben. Das ist das, was ich für euch will. Und auf dem Weg des Vertrauens schaffe ich das mit euch. Wenn ihr mir nicht vertraut, im Bund seid und von dem Vertrauen abfallt, dann werdet ihr eine Wüstenexistenz haben, die nicht lustig ist und auch nicht attraktiv ist. Und eigentlich eine große Lüge ist über den Gott ist, der euch herausgeführt hat. Aber ihr müsst nie wieder zurück unter die Herrschaft des Sklaventreibers. Und das ist die Typologie für im Neuen Testament oder auch das Beispiel dafür, die Vorlage dafür im Neuen Testament. Wenn jemand im neuen Bund ist, ist er im Bund. Und er kann durch sein Verhalten, indem er Gott vertraut und immer wieder sich auf das Gottesvertrauen, auf Jesus vertraut, auf den Heiligen Geist vertraut, sein Leben leben, wie Gott es sich gedacht hat für ihn oder für sie. Ein gelobtes Land. Fruchtbar sein, atemberaubend schön, erfüllt sein mit der Fülle des Lebens von Gott selbst. Oder es kann passieren durch Lebensereignisse, dass diese Person irgendwann mal sagt, ich vertraue Gott nicht mehr und fällt dann ab vom Glauben und führt dann eine christliche Wüstenexistenz. Im Bund eine christliche Wüstenexistenz. Das heißt, er fällt nicht aus dem Heil heraus. Ja, das ist das große Bild dafür, was im Neuen Testament daneben auch verdeutlicht wird. Wer im Bund ist, bleibt im Bund. Natürlich kannst du eine Wüstenexistenz führen, die eine große Lüge über Gott ist. Aber du fällst nicht mehr aus dem Heil heraus. Es geht nicht wieder zurück unter die Herrschaft des Pharaos. Es geht nicht wieder zurück in die Sklaverei. Es geht nicht wieder zurück unter die Herrschaft Satans und die Sklaverei der Sünde. Das ist ein für alle Mal erlöst. Und Erlösung bedeutet, es ist ein rechtsverbindlicher Akt. Und du kannst diesen rechtsverbindlichen Akt nicht zurücksetzen und Gott lässt niemanden dran. weil er selbst dafür bezahlt hat. Ja, ich kann eine Wüstenexistenz führen, aber aus dem Heil herausfallen geht nicht.